Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Hereinspaziert zu einer neuen Folge Edelmetall. Ihr erholt euch gerade wahrscheinlich noch vom 1. Mai und wir haben euch passend zum Wochenstart und Monatsanfang das Wichtigste für junge GewerkschafterInnen natürlich hier in dieser Folge zusammengetragen. Und weil wir das wir als GewerkschafterInnen ja ziemlich ernst nehmen, machen wir direkt am Anfang auch das Team komplett. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle meine bessere Hälfte, meine Podcast-Ehefrau sozusagen hier willkommen heißen, Stefanie Holz. Hi Steffi.
Hallo Linda. Schön, dich zu hören.
Danke gleichfalls. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe mich nach dem 1. Mai jetzt sehr gut erholt und bin wieder fit.
Ach, sehr schön. Du warst in Mannheim, habe ich gesehen, oder?
Ja, das stimmt. Ich war in Mannheim bei der Kundgebung, bei der Demo mit dabei zum 1. Mai. Eine ganz, ganz tolle 1. Mai-Veranstaltung.
Und es war ja dieses Jahr das Motto: mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Hashtag Tarifwende. Ist jetzt so eine kleine Suggestivfrage, aber war das für dich das richtige Motto zur richtigen Zeit quasi?
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja in den letzten Monaten im Prinzip auch schon gute Auseinandersetzungen zur Tarifpolitik in den verschiedensten Gewerkschaften auch erlebt. Da passiert ja gerade total viel und gleichzeitig haben wir vor ein paar Wochen gesehen, dass nur noch jeder Zweite irgendwie unter eine Tarifbindung fällt in Deutschland. Also nur noch jeder Zweite Beschäftigte genießt eben den Schutz von einem Tarifvertrag. Wir kommen da von einem deutlich höheren Wert ursprünglich mal. Also es waren mal knapp an die 80% sogar.
Krass.
Und das wollen wir natürlich wieder ändern. Und deswegen nehmen wir auch den besonderen Jahrestag, den wir dieses Jahr haben, nämlich 75 Jahre Tarifvertragsgesetz. Ist genauso alt wie das Grundgesetz. Zum Anlass. Und machen nochmal Druck für die Forderung auch nach einem Tariftreuegesetz. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir mehr Mitglieder wieder gewinnen und da eben dann auch gut gewappnet und gestärkt für die Auseinandersetzungen sind.
Und ich erlebe dich jetzt schon natürlich all in for it. Wie war es denn vor Ort bei der Kundgebung? Wie hast du denn die Kolleginnen und Kollegen erlebt?
Also auf jeden Fall sehr kämpferisch und sehr gut drauf. Man merkt halt, dass die Beschäftigten sich eben sehr aktiv gegen Angriffe auch einfach wehren. Also es war insgesamt eine total großartige Stimmung dort. Es waren rund 2000 Leute auf der Demo und beim Marktplatz dabei in Mannheim. Es gab auch einen sehr großen Jugendpaar. Also natürlich auch, weil ich da irgendwie die Hauptrede halten durfte, hatte ich da natürlich auch einen großen Anteil, da nochmal Jugendthemen auch explizit zu platzieren. Aber es gab eben auch nochmal eine extra Jugendaktion und, das möchte ich gerne auch noch erzählen, es gab einen krass emotionalen Moment. Und zwar ging die Demo am Kaufhof vorbei, der geschlossen werden soll. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass Galeria Karstadt Kaufhof wieder einige Filialen schließen will und unter anderem eben auch eine, die wirklich am Paradeplatz in Mannheim, das ist so quasi das Herzstück dort auch in der Innenstadt, dass das dort im Prinzip geschlossen werden soll. Und das war krass, weil da standen rund 50 Menschen komplett in Schwarz gekleidet dann vor dieser Kaufhof-Filiale, hatten da eine kleine Ansprache. Der Demozug kam genau da vorbei. Wir haben die dann da im Prinzip angefeuert und das war krass, weil die hatten Tränen in den Augen, weil die so gerührt davon waren, dass wir da extra mit der Demo dann auch vorbeigelaufen sind. Und das war wirklich krass und das zeigt eben auch, klar, wir sind irgendwie in der IG Metall unterwegs, aber uns geht das natürlich auch sehr nahe, wenn da eben wie dort jetzt 100 Arbeitsplätze eben ganz akut auf der Kippe stehen. Und auch das ist natürlich gewerkschaftliche Solidarität und deswegen liebe ich auch so sehr den 1. Mai, weil da eben auch nochmal viele regionale Themen, je nachdem, wo man eben auch unterwegs ist, natürlich eine Rolle spielen, aber eben auch die ganz großen, du hattest das eben auch schon angesprochen, da natürlich auf die Bühne gebracht werden.
Oh, das hat sich gerade direkt übertragen. Die Gänsehaut ist bei mir auch direkt losgegangen. Kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich emotional war. Ich habe auch bei Instagram super viel, also einmal über den IG Metall Jugendkanal wurde ja sehr viel repostet und geteilt und viele starke Jugendaktionen gesehen. Ich habe auch natürlich die IG Metall in Wolfsburg als alte Wolfsburgerin auch verfolgt und fand auch die Jugend hatte so einen coolen, ja, die haben sich so einen alten Traktor fertig gemacht und hatten dann mit einem Anhänger und haben da richtig dick Musik gemacht. Und ich war früher, weil ich ja aus Wolfsburg komme, immer auf dem 1. Mai. Das kenne ich so von der Jugend nicht und ich bin richtig stolz, muss ich sagen. Die machen richtig Lärm, die machen richtig Druck. Das finde ich richtig cool. Jetzt haben wir am Anfang ja schon versprochen, wir haben jetzt so ein bisschen die wichtigsten Themen hier zusammengetragen. Also ne, alle können wir jetzt nicht in diesen 45 Minuten abhandeln, aber wir haben ein paar Schwerpunkte für euch gesetzt. Wir haben jetzt gerade über den 1. Mai gesprochen. Ich würde mal einen Überblick über die Folge geben, was wir noch so haben.
Ja, mach das, Abfahrt.
Wir sprechen heute über die Europawahl. Da denken jetzt viele, ach ja, stimmt, die findet ja auch statt. Wann ist das denn nochmal? Am 9.6. ist die Europawahl und wir haben uns gedacht, einen Monat vorher können wir da schon mal anfangen, drüber zu sprechen. Dafür haben wir einen lieben Kollegen, Jan Wilde, hier im Podcast zu Gast, den wir aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende kennen, der aber auch selber bei der EU-Wahl antritt. Und wir wollen mit ihm darüber sprechen, warum macht er das eigentlich? Und dann geht es auch noch um das Thema BAföG-Reform. Da gab es nämlich jetzt einen Vorschlag vom Bundeskabinett und, kleiner Spoiler, so richtig zufrieden ist die Gewerkschaftsjugend damit nicht. Warum genau, das besprechen wir nachher noch mit unserer Kollegin Svenja Thelen. Ja, ich würde sagen, dann können wir einfach erstmal anfangen. Nehmen wir das Thema BAföG zuerst.
Los geht's!
Erinnert ihr euch noch an die Aufbruchsstimmung damals beim Regierungsantritt der Ampel? In ihrem Koalitionsvertrag mit dem blumigen Titel »Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit« haben die Koalitionsparteien sich darauf geeinigt, das BAföG zu reformieren. Eine erste Reform gab es 2022 und jetzt haben wir mit viel Spannung auf die nächste gewartet. Am 6.3. ging der Entwurf zur 29. Novelle des BAföGs durch das Bundeskabinett und muss als nächstes durch den Bundestag. Und so viel darf ich spoilern, wir als Gewerkschaftsjugend haben da ein paar Änderungsvorschläge. Welche das sind, das bespreche ich jetzt mit Svenja Thelen aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hi Svenja.
Hallo Linda. Schön ist es wieder hier bei dir zu sein im Podcast. Als wir neulich gequatscht hatten, da hast du gesagt, wir haben uns das letzte Mal beim Rice Festival gesehen. Ist also schon etwas länger her. Ich freue mich, dich zu hören und zu sehen.
Oh, es geht mir ähnlich. Genau. Es ist wirklich schon fast wieder ein Jahr her. Und gerade wenn die Sonne jetzt so rauskommt, denke ich sehr gerne wieder dran zurück und kann mich da sehr hinfühlen. Im Ressort ist ja das Studium und die Studierenden genau dein Thema. Deswegen bist du ja jetzt auch die perfekte Gesprächspartnerin für mich an dieser Stelle. Und bevor wir jetzt direkt zum aktuellen Vorschlag kommen, lass uns mal drauf schauen, was uns die Ampelregierung bei ihrem Amtsantritt im Dezember 2021 versprochen hat. Ich habe da aus dem Koalitionsvertrag das einmal rausgezogen, was da drin steht. Einmal ganz kurz, wir müssen durchhalten durch die Formulierung, das geht ganz schnell. Aber die Koalitionsparteien haben uns damals versprochen, wir richten das BAföG neu aus und legen dabei einen besonderen Fokus auf eine deutliche Erhöhung der Freibeiträge. Außerdem werden wir unter anderem Altersgrenzen stark anheben, Studienfachwechsel erleichtern, die Förderhöchstdauer verlängern, Bedarfssätze auch vor dem Hintergrund steigender Wohnkosten anheben, einen Notfallmechanismus ergänzen und Teilzeitförderungen prüfen. Freibeträge und Bedarfssätze werden wir künftig regelmäßiger anpassen. Wir streben eine Absenkung des Darlehensanteils und eine Öffnung des zinsfreien BAföG-Vordarlehens für alle Studierende an. Studierende aus Bedarfsgemeinschaften werden wir mit einer neuen Studienstarthilfe unterstützen. Die Beantragung und Verwaltung des BAföGs werden wir schlanker, schneller, digitaler und gezielter für das BAföG auch werben. So, das sind ja erstmal Punkte, die hören sich ziemlich gut an. Jetzt erstmal so ein Vorabfazit. Svenja, was sagst du? Wurde das, was uns versprochen wurde, eingehalten?
Ich glaube, es ist, wie es immer so ist, und zwar ist die Antwort teilweise, wie du schon sagtest, irgendwie 2021, ne? Das ist schon eine ganze Weile her. Das heißt, wir müssen erst einmal ein paar Jahre zurückblicken. Die Zeit, die vergeht ja tatsächlich wie im Flug, kann man so sagen. 2022, da wurden die Bedarfssätze etwas erhöht, und zwar von 861 auf 934 Euro. Ich würde das einmal kurz erklären. Bedarfssätze, das sind die Beträge, die typischerweise für den Lebensunterhalt ausreichen sollen. Damit sind zum Beispiel Essen, Kleidung, Fahrtkosten und Ausbildungskosten wie Lehrbücher gemeint. Darin ist bei auswärts wohnenden Studierenden, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, auch die Wohnkostenpauschale enthalten. Auch diese wurde erhöht von 325 auf 360 Euro. Hört sich erstmal ganz gut an. Die Altersgrenzen für den BAföG-Bezug wurden angehoben von 30 auf tatsächlich 45 Jahre. Und die Freibeträge vom Elterneinkommen wurden erhöht, und zwar um ganze 20%. Die Freibeträge der Studierenden selbst, also das, was sie so haben können, um überhaupt einen BAföG-Anspruch zu haben, die wurden auch erhöht. Damals haben wir schon angemerkt, dass die Bedarfssätze überhaupt nicht ausreichen und dass eine Mietkostenpauschale allgemein betrachtet ist. Denn wenn wir uns das mal anschauen, können wir auch ehrlich sein, wer kann sich von diesen 360 Euro schon ein WG-Zimmer leisten? Sagen wir mal in München, Berlin oder Frankfurt zum Beispiel. Also ich hätte das nicht gekonnt. Und wenn wir uns das so anschauen, die letzten 2 Jahre, die Lebensmittelpreise und Energiekosten, die waren da auch nicht unbedingt gering. Und wenn wir da ein bisschen tiefer reingucken, dann sehen wir, dass es um eine Erhöhung der Regelstudienzeit 2022 gar nicht ging, obwohl dort schon nur 1/3 der Studierenden, und das ist sehr spannend, innerhalb der Regelstudienzeit ihr Studium beendeten. 79%, aber in 2 Semestern über der Regelstudienzeit, also wenn sie 2 Semester länger studiert haben. Das elternunabhängige BAföG, das haben wir tatsächlich auch vermisst. Du merkst, ich kann mich ja ein wenig in Rage reden. aktuell, da befinden wir uns aber in der 29. BAföG-Novelle. Und tatsächlich schaut es hier so aus, als ob die Ampel ein paar Häkchen an ihre Versprechungen machen möchte. Dazu später aber noch mehr vielleicht. Zuerst hier, wo wir uns das aus diesem Blickwinkel anschauen, fehlen uns weiterhin wichtige Punkte, die will ich kurz nennen. Und zwar soll es keine Erhöhung der Bedarfssätze geben. Das finden wir geht gar nicht, denn es sollte wie immer keine Frage des Geldes sein, ob man sich ein Studium leisten kann oder nicht. Das gehört sich so nicht. Und die Wohnkosten, die werden auch mal wieder nicht angepackt.
Was bewerten wir denn aber als gut vielleicht an der Reform? Was kommt uns denn jetzt erstmal entgegen, was so jetzt auf dem Tisch liegt?
Auch wenn ich mich jetzt gerade ein wenig in Rage geredet habe, gibt es in der aktuellen Reform natürlich auch ein paar gute Punkte. Da fällt mir sofort das Flex-Semester ein. Das soll dafür sorgen, dass die Regelstudienzeit um 1 Semester erhöht werden kann, ohne dass man den BAföG-Anspruch verliert. 2 Semester wären natürlich schöner, haben wir eben gesehen, mit den 79%. Aber das ist erstmal ein wirklich guter Punkt in die richtige Richtung. Denn gerade am Ende des Studiums steigt ja der Druck, wenn man da nebenher noch arbeiten muss oder noch mehr arbeiten muss als vorher schon, so ist es ja oft in der Realität, dann wird es irgendwann auch schwierig, das Studium ordentlich zu beenden.
Voll.
Außerdem soll es einfacher werden, das Studienfach zu wechseln, ohne dass man aus der Förderung fällt. Das ist auch spannend, nämlich zum Beginn des 5. Fachsemesters, das ist aktuell bis zum Beginn des 4. Fachsemesters der Fall. Heißt, zukünftig könnte man sich später noch umentscheiden, wenn man merkt, dass das gewählte Studienfach doch nicht das Richtige für einen war. Die Freibeträge sollen leicht angehoben werden und es soll eine Studienstarthilfe geben von 1.000 Euro für StudienanfängerInnen, die aus sogenannten einkommensschwachen Haushalten kommen. Das sieht dann so aus oder soll so aussehen, dass diese Studienstarthilfe separat beantragt werden kann. Davon könnte man sich dann zum Beispiel einen Laptop kaufen oder eine Mietkaution zahlen, so zumindest die Idee.
Diese Studienstarthilfe spielt doch in der Argumentation, warum jetzt Bedarfssätze nicht erhöht werden, genau mit rein, oder? Gehört das nicht mit dazu, dass die Bundesregierung sagt, naja, aber es gibt jetzt die Studienstarthilfe, es gab ja auch schon mehrere andere Zahlungen jetzt die letzten Jahre, müssen wir jetzt erstmal gar nicht an die Erhöhung der Bedarfssätze ran. Aber die Gewerkschaftsjugend sagt, nicht mit uns. Ich habe jetzt neulich auf dem DGB Instagram-Kanal den Claim gelesen, echtes Existenzminimum jetzt Hashtag BAföG besser machen. Vielleicht kannst du da nochmal einen Fokus drauf setzen. Was heißt das denn genau? Auch gerade mit diesem jetzt Existenzminimum besser machen.
Ganz genau, da hast du vollkommen recht. Das ist die Argumentation an der Stelle. Am Anfang habe ich ja kurz erklärt, was Bedarfssätze überhaupt sind. Also was da reinfällt, zum Beispiel Kleidung, Essen, Ausbildungskosten wie Lehrbücher. Und 2022 wurden die nur leicht angehoben. Die Freibeträge, das war der große Betrag, die Bedarfssätze, das war ein kleiner Prozentbetrag. Diesmal ist das aber überhaupt nicht eingeplant und der jetzige Satz von 452 Euro, so hoch ist er, das reicht unserer Meinung nach lange nicht aus. Wir sprechen hier vom Existenzminimum, das hast du gerade schon gesagt. Und beim Bürgergeld scheint das bei 563 Euro zu liegen, beim BAföG nur bei 452, wie gerade genannt. Wie hat es die DGB-Jugend so schön in ihrem Post genannt? Finde den Unterschied.
Es ist wirklich so, ne? Da fragt man sich, wie man sagen kann, da muss es weiter unten liegen, weil die Wohnungen sind ja keine anderen jetzt unbedingt, die dann da zur Verfügung stehen auf einmal für Studierende. Okay, jetzt habe ich schon, wir haben eingangs festgestellt, der Gesetzesentwurf wurde ja jetzt vom Bundeskabinett beschlossen, also dem Kabinett vom Bundeskanzler und den Ministern. Der Gesetzgebungsprozess ist damit ja aber noch lange nicht abgeschlossen. Das geht ja jetzt noch ein bisschen weiter. Und damit die abschließende Frage, wenn es jetzt noch weitergeht, geht dann da auch noch was? Also muss man sich mit diesem Vorschlag jetzt zufrieden geben oder wie sieht das aus?
Wir geben uns ja selten damit zufrieden, wenn wir etwas ungerecht finden. Du sagtest, am 6. März, da ging das Gesetz durchs Bundeskabinett. Jetzt muss es durch parlamentarische Verfahren und vorgesehen ist, dass bis zum Wintersemester in Kraft getreten ist, also durch ist. Das heißt, da ist noch ein bisschen Zeit, Zeit auf Druck aufzubauen und auf das Thema aufmerksam zu machen, wie wir es ja auch tun. Wir haben gerade über die Social-Media-Kampagne der DGB-Jugend gesprochen, bei der haben wir uns natürlich auch als IG Metall-Jugend fleißig beteiligt. Spannend ist auch, dass der Bundesrat in seiner Sitzung am 26. April, also wir haben den 3.5., wenn wir aufzeichnen, also ganz kürzlich, als wir Verbesserungen beim BAföG aussprach, zum Beispiel für die Studienstarthilfe, sehr spannend für alle, und für die Erhöhung der Förderungshöchstdauer um ganze 2 Semester, also vieles, worüber wir jetzt eben auch schon gesprochen haben. Und besonders spannend, die Bedarfssätze seien nicht ausreichend. Sie müssten auf Bürgergeldniveau angehoben werden und die Wohnkostenpauschale müsste erhöht werden. Es bleibt also tatsächlich spannend, würde ich sagen, und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
Sehr gut. Das sind doch Aussichten, die man, glaube ich, mit dem Schwung, den wir jetzt vom 1. Mai mitnehmen konnten, einfach weiter mitziehen kann. Und man sieht dann auch alle Gesprächsangebote, die man vielleicht Politikern im OJA oder bei anderen Veranstaltungen gemacht hat, um da die Themen nach vorne zu bringen, haben anscheinend gefruchtet. Dann sollte man damit jetzt ja auch nicht aufhören. Danke dir, Svenja. Jetzt wissen wir erstmal Bescheid. Und dann, wenn das durch ist, dann hören wir uns wahrscheinlich nochmal, um abschließend Bilanz zu ziehen und zu gucken, was da noch andere Themen sind, die wir für unsere Studis angehen wollen.
Wie immer gerne. Bis bald.
Bis bald. So, und dann danke an Svenja nochmal für das nette Gespräch und die ganzen Infos zur anstehenden BAföG-Reform.
Ja, und ich möchte dem Ganzen auf jeden Fall nochmal richtig Nachdruck verleihen, denn wir brauchen da ein wirkliches Existenzminimum. Ich meine, wir haben allein in der IG Metall rund 50.000 Mitglieder, die Studis sind. Das ist eine ganze Menge und wir wollen uns natürlich auch für ihre Belange einsetzen. Und deswegen werden wir da eben auch weiterhin Druck machen in Richtung Politik. Und was ich mir aber auch wünschen würde, ist, dass noch viel mehr Studis da draußen eben auch mitmachen. Also direkt eben auch an den Hochschulen. Hier ist die Einladung an euch. Meldet euch bei uns. Wir vernetzen euch und dann können wir da gemeinsam weiter Druck machen bei dem Thema, weil das natürlich ein Dauerbrenner ist.
Ich sag's immer gerne wieder, ihr habt die Frau gehört, einfach mitmachen, weil sonst verändert sich halt auch nichts. Das kann man festhalten, wenn nicht Leute auf die Straße gehen, dann bewegt sich erstmal nicht so viel. So, und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema, wo man auch auf die Straße geht zum Wahllokal, bei der Europawahl. Da würde ich jetzt gerne drüber sprechen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge, als wir gesagt haben, ey, lass mal über die Europawahl sprechen, gedacht, was wollen wir eigentlich genau besprechen? Und habe dann meine Follower auf Instagram gefragt, was wäre denn sowas, was für Fragen habt ihr denn zur Europawahl? Was würdet ihr denn gerne in dem Interview hören? Das ließ sich gut zusammenfassen mit einer meiner liebsten Antworten, die kam, wann findet die überhaupt statt? Und wer tritt an? Und kann man mal daran arbeiten, dass man diese Fragen nicht immer wieder stellen muss? Was so ein bisschen impliziert, man hat das Gefühl, die Wahl fällt so ein bisschen hinten runter. Und ich kann jetzt schon mal 2 Antworten geben. Also am 9.6., das haben wir auch schon am Anfang gesagt und wir sagen es auch noch ein paar Mal, weil es ist ein wichtiges Datum, am 9.6. findet die Europawahl statt. Und dieses Jahr, noch ganz wichtig, darf man das allererste Mal mit 16 Jahren wählen, mit der Vollendung des 16. Lebensjahres. Das ist geil, sehr, sehr geil. Vor allen Dingen auch eine Forderung, die die Gewerkschaftsjugend einfach schon sehr lange verfolgt, das Wahlalter zu senken. Und es ist schön, dass es jetzt bei der Europawahl schon mal geklappt hat. Und als kleinen Funfact auch noch nebenbei, bei dieser Wahl wählen wir ausschließlich Listen, die von Parteien oder politischen Organisationen aufgestellt werden. Dazu dann später auch noch mehr. Und wir haben jetzt ja gleich Jan Wilde im Gespräch, das haben wir schon angekündigt, selber Gewerkschafter, aber eben auch Kandidat zur Europawahl und wollen mit ihm darüber sprechen, warum machst du das überhaupt und warum braucht es denn mehr Gewerkschafter in der Politik? Das ist ein spannendes Gespräch, aber bevor wir dazu kommen, erstmal noch, Steffi, hier zwischen dir und mir ein kleines Wort. Was haben wir denn als Gewerkschaftsjugend für Themen, die gerade für uns auf europäischer Ebene brennen und bei dieser Wahl besonders wichtig sind?
Also, wir haben natürlich mehrere Themen. Ein ganz, ganz großes Thema ist für uns nach wie vor der Punkt, dass wir für gute Arbeit und Ausbildung in Europa kämpfen wollen, weil auch damit hat Europa einiges zu tun. Das wissen einige, glaube ich, nicht so sehr. Aber wir haben halt Länder, vor allem in dem südlichen Bereich, wo wir halt ja bis zu 27% der Jugendlichen haben, die halt arbeitslos sind unter 25. Also dieses Thema Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist nach wie vor nicht zufriedenstellend geklärt. Wir haben 2015 mal eine Jugendgarantie eingefordert und auch bekommen, aber so richtig, was passiert ist da eben nicht. Also diese Jugendgarantie sah im Prinzip vor, dass alle junge Menschen unter 25 innerhalb von 4 Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden sind oder eine Ausbildung abgeschlossen haben, eben einen Job oder ein Ausbildungsplatzangebot erhalten sollen. Kann man auch mal in Richtung Deutschland schielen, inwieweit das bei uns eigentlich Anwendung findet. Aber theoretisch, wie gesagt, gibt es diese Jugendgarantie und daran wollen wir im Prinzip auch weiterarbeiten. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass es europäische Mindeststandards auch für Ausbildung und Praktika gibt, weil wir ja auch also auch zu Recht natürlich auch fördern wollen, dass man beispielsweise auch in der Ausbildung mal woanders hingucken kann. Gleichzeitig ein Thema, was sich wiederum auch bei uns widerspiegelt, ist die gezielte Förderung für Jugendliche ohne Abschluss. Die heißen im europäischen Kontext dann NEETS, also N-E-T-S. Und ich meine, das sind bei uns irgendwie mittlerweile auch 2,9 Millionen junge Menschen, die eben keinen Abschluss haben. Und diese Zahl, die ist sehr gravierend, die steigt jährlich an und deswegen haben wir da, glaube ich, einiges zu tun. Und tatsächlich kann man da natürlich auch über europäische Regelungen, auch mit Mobilität, Austausch und so weiter, da eben auch einiges verbessern und dafür ja gewisse Mindeststandards einfach auch kämpfen. Und das ist ein großes Thema, was wir da heben wollen. Ein zweiten Punkt, den ich gerne noch mit reingeben möchte, ist der ganze Punkt der Umverteilung und auch der Steuergerechtigkeit. Auch dazu kann man im europäischen Kontext viel verbessern, indem es eben zum Beispiel eine aktivere Industrie- und Dienstleistungspolitik gibt, die eben auch grenzübergreifend ist, um zum Beispiel die Transformation besser zu gestalten. Also ein super Beispiel ist wenn man Richtung Saarland schaut, die beispielsweise, wenn sie in der Stahlindustrie Wasserstoff benötigen, da einfach auch die gute Zusammenarbeit mit Frankreich zum Beispiel brauchen. Also da brauchen wir gezielte Investitionen eben und auch Innovationen, um da ganz einfach auch die Klimawende zu schaffen. Und ja, das ist aber wie gesagt da an der Stelle auch nur ein Beispiel. Es gibt nach wie vor auch die Forderung nach einer europaweiten Transaktionssteuer, um die Finanzsysteme da besser zu begleiten. Aber das sind, wie gesagt, nur einzelne Beispiele, mit denen wir uns als Gewerkschaftsjugend eben auch im Rahmen der Europawahl stark machen.
Und es gibt natürlich auch Stellen und Orte im Internet oder auch bei eurer Geschäftsstelle vor Ort, wo ihr euch nochmal gezielter informieren könnt. Wir lassen euch natürlich nochmal ein paar Quellen da. Das kommt noch. Danke jetzt aber nochmal für den kurzen Ein- und Überblick. Weil das ja auch nochmal deutlich macht, du hast es eingangs auch gesagt, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, wie viel dann doch auf europäischer Ebene besprochen wird, beschlossen wird und dann eben auch in das einzelne Landes- und Bundesrecht dann umgesetzt werden muss. Da spreche ich mit Jan auch gleich nochmal eingehender darüber, weil das natürlich auch ein großer Motivationsfaktor bei ihm war. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Sehr gerne.
Am 9.6. ist die Europawahl. An diesem Tag stellen sich verschiedene Parteien und politische Vereinigungen zur Wahl und 96 Kandidaten werden dann am Ende von Deutschland ans Europäische Parlament entsandt. Und anders als bei der Landtags- oder bei den Bundestagswahlen haben wir bei dieser Wahl nur eine Stimme, die wir dann einer Partei oder einer politischen Vereinigung geben können. Die wiederum haben dann eine Liste ihrer Kandidaten zusammengestellt und nach dem Verhältniswahlrecht darf dann die Partei oder Vereinigung mit den meisten Stimmen auch die meisten VertreterInnen senden. So viel schon mal als Background. Ihr fragt euch jetzt, warum erzähle ich euch das? Das wird für unserem Gespräch, was jetzt kommt, noch wichtig. Denn auf einer dieser Listen steht auch der Gewerkschafter und mein lieber Kollege Jan Wilde. Und warum er sich aufstellen lässt, wie so ein Europawahlkampf überhaupt aussieht und warum es in der Politik mehr GewerkschafterInnen braucht, das besprechen wir jetzt in diesem Gespräch. Ich freue mich, dass du da bist, Jan. Hi.
Hi, grüß dich.
Ich habe es schon gesagt, am 9. Juni geht's an die Uhren und viele beschäftigen sich jetzt erst damit. Die hören dieses Gespräch und denken sich wahrscheinlich, ach ja, Europawahl, da war ja was. Wie lange beschäftigst du dich denn jetzt schon mit der Europawahl?
Ja, also man kann ja sagen, so nach der Wahl ist vor der Wahl. Aber es ist tatsächlich so, dass also die ersten Gespräche so rund um die Europawahl, die haben wir bei uns in der Region schon Anfang letzten Jahres geführt, wo wir uns auch überlegt haben, so hey, wie wollen wir uns da eigentlich aufstellen? Welche Themen sind da eigentlich wichtig? Wie läuft das auch organisatorisch ab? Ne? Es gibt ja verschiedene Fristen, die du einhalten musst. Aber jede Partei geht auch unterschiedlich eben in der Organisation vor. Und zwar da zum Beispiel auch einfach wichtig, dass wir da einen demokratischen Prozess machen, in dem wir unsere Mitglieder auch beteiligen. und eben da einen guten innerparteilichen Prozess eben bekommen. Und deswegen ist das also schon sehr, sehr lange.
Und ne, ihr wundert euch jetzt, wir reden so ein bisschen um den heißen Brei herum. Wir lassen jetzt einfach erstmal hinten runterfallen, zu welcher Partei du gehörst und für welche Partei du dich aufstellen lässt, weil das ist jetzt keine Wahlwerbung. Wir wollen wirklich wissen, warum machst du das eigentlich, auch als Gewerkschafter? Natürlich könnt ihr das dann aber auch googeln und dann findet ihr es halt einfach raus. Du bist aber auch in der Regionalpolitik schon vorher unterwegs gewesen und da auch aktiv. Ich finde, das sollte man vielleicht dazu sagen. Und deswegen dann auch anschließend die Frage, wie kam es denn dann zu deiner Aufstellung? Also wie hast du dich denn von deinem regionalen Engagement dann dazu entschieden, jetzt aber vielleicht dann auch auf die Liste für die Europawahl?
Naja, also ich meine, es ist so im Prinzip genauso wie auch im Betrieb, ja, wie werde ich Jugend- und Auszubildendenvertreter oder Betriebsrat? Meistens wird man einfach auch angesprochen und man wird auch dementsprechend gefragt, ob man sich so eine Kandidatur vorstellen kann. Und ne, also es sind ja auch Wahlen, die dann stattfinden. Und so konkret war das halt auch dementsprechend bei uns. Und mir war das wichtig und auch der Partei war das wichtig. Weißt du, ich wohne in einem sehr, sehr ländlichen Region, sehr, sehr weite Strecken. Und es ging einfach darum, dass wir gesagt haben, es wäre doch eigentlich gut, wenn auch aus dieser Region es einfach eine Person gibt, die einfach auf der Liste steht, die für diese Wahl da ansprechbar ist und da auch dementsprechend jetzt in den nächsten Wochen die blaue Fahne mit den 12 goldenen Sternen hochhält.
Dann lass mich weiter ein bisschen bohren, weil du stehst jetzt auf der Liste, auf der du stehst, relativ weit hinten. Das heißt, die Partei müsste einen ziemlich großen Wahlerfolg einfahren, damit du auch wirklich ins Europaparlament einziehen würdest. Auch wenn ich dir das wünschen würde, ist das jetzt nicht unbedingt ultra wahrscheinlich. Trotzdem hast du aber gesagt, ich mache das und ich gehe auch diese ganzen Verpflichtungen, die damit einherkommen, zu Wahlkampfveranstaltungen zu gehen und so, machst du mit. Warum? Du hast ja auch noch einen Dayjob, also du bist ja auch sonst schon 40 Stunden für wen anders hier unterwegs.
Ja, und dazu kommt, dass man manchmal noch ein Privatleben hat, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich finde es natürlich in erster Linie wichtig und das gehört für mich auch zur Demokratie dazu, wenn dort 96 Abgeordnete, wie du es eben gerade ja auch schon so schön gesagt hast, gewählt werden, dann finde ich es auch gut, wenn eine Partei einfach auch 96 Kandidaten oder Kandidatinnen aufstellt. Ja, und somit auch dementsprechend, weil du hast es ja auch gesagt, das ist eine Listenwahl, das ist keine Persönlichkeitswahl, also es wird jetzt auch nirgendwo an der Laterne ein Plakat hängen mit meinem Bild drauf oder so, weil ich selber vor Ort nicht gewählt werden kann, sondern es kann eben nur die Partei gewählt werden und mir ist einfach an der Stelle wichtig, da den Support zu machen, weil ich schon auch der Meinung bin, dass zumindest meine Werte, meine Themen da auch berücksichtigt sind. Und vor allen Dingen haben wir bei uns in der Region tatsächlich auch einen Abgeordneten im Europäischen Parlament und der kann halt auch im Wahlkampf nicht immer überall sein und den will ich einfach supporten, dass der auch wieder ins Europäische Parlament kommt und das gehört für mich einfach zur Demokratie dazu und mir ist diese Wahl einfach wichtig und eben nicht am Ende auch ein politisches Mandat zu übernehmen.
Du hast gerade gesagt, dir ist diese Wahl wichtig. Und ich habe eingangs gesagt, oh, die meisten denken jetzt, huch, Europawahl, stimmt, da war ja was. Und generell ist es ja in der öffentlichen Wahrnehmung, wird es manchmal so ein bisschen dahingestellt, als würde diese Wahl nicht so wichtig wahrgenommen werden, auch unter den Wählerinnen und Wählern. Auch man weiß immer gar nicht, was passiert da so. Und trotzdem steigt ja auch die Wahlbeteiligung schon seit Jahren bei der Europawahl. Das heißt, irgendwie merken wir alle doch, es ist gar nicht so unwichtig, wie es denn deine Wahrnehmung. Zum einen, das sind jetzt zwei Fragen in einem, pass auf. Die erste Frage ist erstmal, war das für dich auch ein Motor in deiner Entscheidung? Da mache ich jetzt mit, um auch nochmal in deiner Region stark zu machen. Das ist eine wichtige Wahl und da muss man wählen gehen und ne, das nicht verstreichen lassen. Und zweitens, wie ist deine Wahrnehmung dann auch bei den Veranstaltungen, die du besucht hast, ist den Leuten, wie wichtig ist den Leuten die Europawahl?
Persönlich gesprochen, für jemanden, der dieses Europa einfach auch toll findet, weil er hier auch einfach die Möglichkeit hat, viel zu reisen. Und ja, wir haben auch ziemlich viele Privilegien hier in Europa, was wir in anderen Ländern und anderen Kontinenten vor allen Dingen auch nicht so sehen. Aber dieses Europa ist einfach total wertvoll. So. Und deswegen tut mir das eigentlich immer in der Seele weh, wenn man so, wie du eben gerade sagst, so von einer nationalen Nebenwahl spricht. So, weil es ist keine nationale Nebenwahl. 70% aller Gesetze, die wir hier in Deutschland beschließen oder die der Bundestag beschließt, die Bundesregierung vorlegt, gehen zurück auf Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden. Also ich finde es einfach total wichtig, dass einfach nach ganz, ganz vielen Jahren von Kriegen oder Jahrhunderten von Kriegen in Europa sich einfach Leute irgendwann hingesetzt haben und gesagt so, ey, lass mal die Waffen wegschmeißen, lass mal irgendwie gemeinsam Gesetze machen und Handel betreiben. So, ne? Das ist einfach eine ganz andere, wie ich finde, viel bessere Herangehensweise. Klar ist da noch nicht alles perfekt. Ja, es gibt auch ziemlich viele Dinge, sage ich dir auch persönlich, die ich kritisiere, aber die auch die Partei, für die ich kandidiere, auch kritisiert, sagt, wir müssen dieses Europa an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen umbauen. Ist noch nicht perfekt. Mhm. Dass es das überhaupt gibt, ist erstmal wichtig. Das ist das eine. Ja, das, warum ich das eigentlich so fuchs, wenn man so von der nationalen Nebenwahl spricht. Auf der anderen Seite jetzt persönlich gesprochen, auch als Gewerkschafter, wir haben in den letzten Jahren ein Thema immer weiter nach vorne gestellt, weil es uns einfach total wichtig war. Das ist die Perspektive von jungen Menschen. Das sind Ausbildungsplätze. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Jetzt ist es ja so, jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland hängt auch an der Europäischen Union. Einfach, weil die Unternehmen gemeinsam Handel betreiben, weil wir teilweise multinationale Konzerne haben. Ja, also auch bei mir in der Region gibt es so einen Airbus, deutsch-französischer Betrieb. Ja. Und wenn wir jetzt hingehen, so wie es manche andere Parteien wollen und diese Europäische Union abschaffen wollen und eben nicht gestalten wollen, gefährden wir ja nicht nur diese Arbeitsplätze, sondern im Umkehrschluss ja auch die Ausbildungsplätze. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass junge Menschen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch generell in ganz Europa eben profitieren vom wirtschaftlichen Wachstum, dann müssen wir das halt auch gestalten. Und das geht für mich eigentlich nur über soziale Ansätze, sage ich jetzt mal, ja, die manche andere Parteien halt einfach nicht haben.
Verstehe ich total und finde ich auch einfach genau nochmal einen super wichtigen Punkt und auch spannend, das nochmal so zu hören, gerade mit den 70% unserer Gesetze. Es ist einem irgendwie immer so ein bisschen, also es ist einem klar, dass natürlich dieses Europäische Parlament natürlich irgendwie Einfluss hat, aber das in so einer Zahl dann nochmal zu hören, das macht es dann, glaube ich, nochmal umso deutlicher. Ich sehe deinen Finger, du möchtest noch was hinzufügen, das darfst du natürlich
ja,
gerne.
Ich möchte noch was hinzufügen, weil also wir haben ja 450 Millionen Wahlberechtigte bei dieser Wahl. Ja? Und es gibt nur eine einzige Wahl auf der ganzen Welt, also ich rede jetzt von demokratischen Wahlen, ja, die größer sind.
Okay.
Und das sind die zum indischen Parlament. So, also direkt nach den indischen Parlamentswahlen kommt im Prinzip die Europawahl. Und ich glaube, gerade auch in einer global agierenden Welt ist es ja einfach viel, viel besser, wenn du als Europäische Union einfach auch auftreten kannst als Handelspartner und eben nicht als Kleinstaat.
Wie ist es denn in deiner Wahrnehmung jetzt im Wahlkampf gewesen? Ist diese Wichtigkeit bei den Wählern schon angekommen oder ist das auch noch was, wofür du so ein bisschen werben musst?
Was ich vor allen Dingen merke, ist, dass junge Menschen sich auch sehr stark dafür interessieren. Also ich bin sehr häufig in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen auch an Schulen unterwegs oder in Jugendräten oder Jugendparlamenten in Gemeinden und Städten. Und die wollen mit VertreterInnen von Parteien ins Gespräch kommen. Ich bin manchmal ganz schön fasziniert von der Fragen- und Detailtiefe und vor allen Dingen von der Themenauswahl, die junge Menschen gerade da auch mitbringen. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich, wie gesagt, auch in einem ländlichen Raum wohne.
Aber was sind denn dann die Themen, die gerade dann so, wenn du jetzt sagst, ne, in Jugendparlamenten und so unterwegs, bei dieser Europawahl darf jetzt das allererste Mal ab 16 gewählt werden. Was sagen dir denn Erstwählerinnen und Erstwähler? Was sind deren Themen?
Naja, also ganz oben auf der Tagesordnung steht immer das Thema Landwirtschaft. Also ich meine, ich glaube auch getrieben durch die Proteste Anfang des Jahres, das Thema Landwirtschaft, Subventionen, Ernährung tatsächlich was, wo junge Menschen sich zumindest im ländlichen Raum sehr stark dafür interessieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Städten ist. Aber auch die Frage von Klima und auch Sicherheitspolitik. Die Frage, wie können wir eigentlich diese EU schützen? Und das sind so Themen, die da ganz oben stehen. Und dann kommt dann irgendwann Wirtschaft. Und mit Wirtschaft versuche ich natürlich immer das Thema Arbeit und Ausbildung auch zu verknüpfen, weil das merkt man dann teilweise doch, dass dann, glaube ich, weil es auch einfach in der medialen Öffentlichkeit nicht so präsent ist, auch bei jungen Menschen nicht so präsent ist.
Und da komme ich direkt zu einer Frage, die ich dir auch schon die ganze Zeit stellen wollte. Hast du denn das Gefühl, jetzt bei den Wahlkampfveranstaltungen, aber auch generell, dass in der Politik einfach so ein bisschen gewerkschaftliche Perspektiven manchmal fehlen, gerade in der EU-Politik?
Ich würde sagen, ja und nein. Zugleich. Das Ja vor allen Dingen, also ich spreche jetzt auch erstmal einfach nur für mich und meine Partei. Wenn ich da schaue, wie das Wahlprogramm aufgebaut ist, steckt da total viel Arbeit drin und vor allen Dingen auch total viel Mitbestimmung, ja. Und die Frage von, wie kriegen wir eigentlich das Thema Arbeit, das Thema Mindestlohn europaweit nochmal weiter auch umgesetzt. Wie können wir das Thema europäische Betriebsräte auch anpacken und so. Was ich immer am Ende auch mitgebe, beziehungsweise in Gesprächen mit jungen Menschen sage, ist so, Leute, es ist total cool, dass ihr euch auch interessiert für Politik und ihr habt eine politische Position, politische Werte, weil sonst würdet ihr nicht zu so einer Veranstaltung kommen und Fragen stellen. Aber man muss halt auch mitmachen. So, ne? Und ich glaube, gerade so in der einen oder anderen Diskussion, also so bin ich auch tatsächlich irgendwann auf die Idee gekommen, in eine Partei einzutreten. Wenn man so in Gespräche dann auch in Detailtiefe, zum Beispiel damals bei uns war es um das Thema Berufsschule. Ja? Wir haben über das Thema mit politischen Vertretern gesprochen und die haben gesagt, es ist ja schön, dass ihr uns das alles erzählt, aber es ist keiner in unseren Reihen, der diese Expertise hat, wie ihr sie habt. Deswegen kommt doch bitte zu uns und diskutiert mit uns auch innerhalb der Partei und bringt euch da dementsprechend auch mit ein. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren schon wieder ein bisschen was passiert, aber da geht noch was.
Das ist auch ein schöner Punkt, dass man jetzt gerade Zuhörende, die jetzt vielleicht das allererste Mal wählen bei der Europawahl, schon vielleicht habt ihr hoffentlich schon mit eurer JAV oder eurem OJAV vielleicht eine kleine Diskussionsveranstaltung organisiert, da nochmal so bestärkend zu sagen, ey, da kann es einfach auch noch weitergehen. Da könnt ihr eure Themen einfach nochmal in die Parteien tragen und die werden dann da auch gerne gehört. Also ich glaube nochmal so zu sagen, ne, eure Perspektive ist da auch wichtig, ist an dieser Stelle ein sehr, sehr schöner und wichtiger Input.
Vor allem die Perspektive aus den Betrieben halt fehlt tatsächlich manchmal und die muss man damit reinbringen.
Gut, dann abschließend darfst du jetzt noch einmal das Wort an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten, alle Erstwählerinnen und Erstwähler zur Europawahl. Was möchtest du da jungen Menschen noch mit auf den Weg geben vielleicht? Und dann müssen wir Tschüss sagen.
Erstens, geht wählen. Zweitens, wählt progressive Parteien. Und drittens, sag auch deinen Freundinnen und Freunden, dass sie wählen gehen sollen und progressive Parteien wählen sollen.
Sehr gut, das sagt Jan Wilde, junger Gewerkschafter, aber eben auch Kandidat bei der Europawahl. Danke dir fürs tolle Gespräch.
Bitte dir.
Jan, auch nochmal an dich. Danke für dieses spannende und ja teilweise auch sehr persönliche Gespräch. Ich fand das sehr motivierend und wünsche dir jetzt noch für die letzten Wochen auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen, viel Wahlkampf und nebenbei auch ja Vollzeiterwerbsarbeit. Das ist ja auch nicht so einfach zu jonglieren. Steffi, weißt du schon eigentlich, wen du wählst jetzt bei der Europawahl?
Nee, so ganz sicher bin ich mir da tatsächlich noch nicht. Also ich weiß, dass ich weder die AfD, CDU, FDP, BSW und so weiter wählen werde. Aber ich bin tatsächlich eher so eine klassische Wechselwählerin. Und ich sag mal so, wem es so geht wie mir, da kann sich ja jetzt mal die Wahlsynopse der DGB-Jugend anschauen und die checken.
Richtig, ganz guter Hinweis. Es ist total toll, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von der DGB-Jugend die Mühe gemacht haben, zu gucken, alle Wahlprogramme zu scannen und zu schauen, wie nah, wie weit weg sind denn die Positionen der einzelnen Parteien von den Forderungen der Gewerkschaftsjugend. Wo ihr die genau findet, weil der Link an sich ist ein bisschen zu lang, um den zu diktieren, der kommt in die Shownotes und da könnt ihr euch dann gerne informieren. Ansonsten gibt's ja auch noch den Wahl-O-Mat. Auch der ist ab dem 7.5., also das heißt einen Tag nach dem Erscheinen dieser Folge, auch endlich online. Und da könnt ihr dann auch mal ein bisschen, das ist ja nett mit dem Durchklicken, mal schauen, wie nah ist denn eine Partei oder wie weit weg ist denn eine Partei von meinen eigenen Überzeugungen. Und da würde ich sagen, da haben wir jetzt auch ein bisschen was zu tun, weil mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe schon immer eine Tendenz, wo es hingeht, aber so richtig, finde ich, ist jetzt auch gerade in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, jetzt geht's ums Ganze. Auch ist es ein bisschen besser, ein bisschen noch informierter reinzustarten in so eine Wahl, anstatt einfach nur das zu wählen, was man vielleicht die Jahre davor gewählt hat. Und als gute Journalistin hat man ja mal noch so ein paar Suggestivfragen auch zum Ende noch im Ärmel. Steffi, deswegen habe ich noch eine letzte an dich. Ist denn die EU-Wahl, würdest du sagen, so eine Wahl, die man einfach mal ausfallen lassen könnte?
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz eindrücklich dafür werben, wirklich am 9.6. wählen zu gehen. Denn ganz, ganz wichtig, setz dein Kreuz gegen Hakenkreuz. Ich finde, in der Zeit, wo Faschisten auf dem Wahlzettel stehen, um das mit aller Deutlichkeit zu sagen, ja, muss einfach jeder von seinem Wahlrecht Gebrauch machen. Und genau, wer nicht wählt, wählt braun. Und von daher an alle da draußen, packt eure Kumpelinen und Kumpels ein und geht mit denen 9.6. zur Europawahl, falls ihr an dem Tag nicht in so einem Wahllokal könnt. Ihr habt auch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Macht das rechtzeitig. Und genau, lasst uns da eine starke Stimme eben ja gegen die ganzen Faschos da draußen senden. Und von daher ist es wirklich wichtig, dass da alle mitmachen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das machen wir alle genauso. Jetzt informiert ihr euch erstmal und dann hören wir uns nochmal wieder am 3.6. kurz vor der Europawahl, wo wir euch eventuell nochmal auf diese Wahl hinweisen werden. Mal schauen. Ich denke schon. Steffi, es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, wie immer.
Ebenso. Vielen Dank, liebe Linda.
Dann hören wir uns in einem Monat wieder.
Tschüssikowski, viel Spaß bei den Camps.
Tschö.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.